haben sehr viel Freude, zumal der Cortex-Umbau langsam abgeschlossen ist mit 24. Sehr wichtig, ne? Für alle, die jetzt gerade drinstecken und sagen, dass der Umbau, das wird, ne? Genau, aber es dauert bis 24, 25. Was ich auch unglaublich sehr gerne mache, ist, und ich habe tatsächlich auch die Zeit dazu, Filme zu sehen. Und es gibt einen hervorragenden Film, wie ich meine, das Buch habe ich leider nicht gelesen, vom Haber Kerkeling. Ich fand den immer interessant und habe auch immer gedacht, der hat ja einen Humor, der ja nicht plump ist, sondern wo ich denke, das ist ja immer eine Stufe tiefer. Und in seinen Augen habe ich manchmal immer gedacht, da ist so eine gewisse, auch eine gewisse Traurigkeit. Und es gibt, er hat ein Buch, glaube ich, das Buch hat er, glaube ich, geschrieben, Der Junge muss an die frische Luft. Und da gibt es, finde ich, einen hervorragenden Film drüber. Das ist so ein cleaner Film, ne? Abends mit Familie und so weiter, danach austauschen, da passiert nichts. Er ist schon sehr, sehr tief, genau. Und was ich nicht gewusst habe, ist, wer weiß, warum der Habe Kerkeling letztendlich Comedian geworden ist?
Weil die Oma verstorben?
Nein. Die Oma war Schlüsselperson in seinem Leben, die Oma. Genau, der Punkt war, ja, seine Mutter war schwer depressiv und hatte dann eine Operation gehabt, eine HNO-Operation, und dabei hat sie den Geruchssinn und den Geschmackssinn verloren, und das kam zu ihrer schweren Depression dazu, und letztendlich hat sie sich wirklich im Beisein von ihm, also in einem Nachbarzimmer, hat sie sich wohl mit Schlaftablette, hat sie sich selbst getötet, und er ist morgens aufgewacht im Bett neben seiner toten Mutter, und er hat dann gesagt, dieses Aufheitern seiner Mutter, sich also gegen diese Dunkelheit, sich dagegen zu stemmen, deswegen hat er immer diese Witze gemacht und hat immer seine Mutter zum Lachen gebracht. Und das hat er immer gemacht, indem er bei seiner Oma in diesem Lebensmittelladen war. Und dann hat er dann immer so die Verkäuferinnen nachgemacht und die Leute, die dann dort waren. Und das Ende dieses Films ist es eine Art Gedicht. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Er sagt, es hat eine Weile gedauert, bis ich es verstehen konnte. Und dann sagt er, ich bin mein Vater, ich bin meine Oma, ich bin mein Onkel, ich bin meine Tante, ich bin meine Mutter. Das alles ist es, was ich bin. Ich bin ihr Lachen und ich bin ihr Schmerz. Ich bin die Richtung, die mich meine Mutter im Kinderwagen geschoben hat. Das gelbe Korn am Feld und der rote Mond am Wegesrand. Ich bin der wolkenlosen Himmel. Ich bin wach. Und das Letzte, das hat mich wie aufgewacht, dass er sagt, ja, alle, die wir hier sitzen, wir haben unsere Geschichte. Und das steckt alles in uns drin. Und wir sind, du wie ich, wir sind die Richtung, in der unser Vater, unsere Mutter uns geschoben hat. Wir sind diese Erinnerungen, wir sind in diesem Urlaub, wir sind an den Kornfeldern, wir sind an diesem wolkenlosen Himmel. Das sind wir. Das ist unser Gewordensein. Das ist unsere Geschichte. Das haben wir in uns. Und worum es mir heute geht, ist, das bedeutet aber nicht, dass ich dem bedingungslos ausgesetzt bin. Ganz und gar nicht. Sondern das, was er sagt, ich bin wach. Also ich bin wach, ich bin da für Neues. Ich bin auch bereit für Neues. Ich muss nicht, wie das so ist, wenn man einen Feldweg fährt, der eingespurt ist, ne? Wo da so ein Traktor tiefe Furche reingesetzt hat, und man fährt und gerät in diese Furche und sagt, man kommt da nicht mehr raus aus dem Leben. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Warum? Es gibt auch einen anderen Film, den kann ich jetzt nicht so bedingungslos empfehlen, das ist The Passion von Mel Gibson. Und da gibt es eine Szene, als dieser geschundene Jesus das Kreuz auf Golgatha trägt und seine verzweifelte Mutter ihn dabei sieht. Und das ist so bei ihr so ein Ding zwischen Verzweiflung und Wut. Was geschieht da mit meinem Sohn? Und warum machen die das mit meinem Sohn? Und warum lässt der das zu? So, und dann schwenkt Mel Gibson um Und dann sieht man diesen dreijährigen Jesus, der in der Straße hochrennt und stolpert und fällt und sich das Knie aufschlägt. Und sie rennt zu ihrem dreijährigen Sohn als Mutter und nimmt ihn auf den Arm und tröstet ihn. Und dann schwenkt diese Kamera wieder zurück zu diesem zerschundenen Jesus. Und Maria geht zu diesem Jesus, zu Jesus und nimmt ihren Sohn wieder in die Arme. Und er dreht sich rum und mit dem letzten Kraft dieses zerschundenen Körpers sagt er: Siehe, Mutter, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und eins kann ich euch sagen: Jesus recycelt nicht. Jesus recycelt nicht. Er nimmt nicht die Bruchstücke deines Lebens und setzt die irgendwie wieder neu zusammen, sondern er schafft Erlösung, er schafft Heilung und er schafft Neues, vollkommen Neues. In deinem Leben wie in meinem. Und dafür darf ich schwach sein. Und darin liegt meine Hoffnung. Wenn wir uns fragen, wer sind wir als Mensch, dann ist sicherlich mal fragen, woher kommen wir? Warum ist es interessant zu wissen, woher wir kommen? Weil, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich ja sagen, okay, ich bin ein Produkt des Zufalls, ich bin halt zufällig da. Das ist eine Startmöglichkeit. Oder ich sage, da gibt es jemand, der hat das gewollt. Der hat das gewollt, dass ich lebe. Einer von 10 Millionen. Das ist kein Zufall. Und Psalm 139 ist natürlich das Beispiel, ich lese es. Da heißt es: Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag und Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Ich bin wach. Das erkennt meine Seele. Ich hoffe, dass deine Seele das erkennt, dass Gott dich geschaffen hat und als du auf die Welt gekommen bist, unter welche Umstände auch immer, dass er gesagt hat: Boah, stark, wunderbar, vollendet. Das ist der Start in deinem Leben. Und es gibt Gott, dein himmlischer Papa, der bei dir ist, der an deiner Seite ist und der dich auf dich aufpasst. Klar kommen jetzt unsere Gedanken sofort, aber warum das, warum das und warum das? Ich habe das letzte, war es in der Losung, wer die Losung liest, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen, war eine Art kleines Gedicht. Und dann hat, also meine Frau kann sich das besser merken. Ich fand es so wunderbar, dass da sinngemäß drunter stand, die Dinge, die mir passieren oder was auch immer passiert, ich frage nicht nach dem Warum. Es ist mir gleich, weil ich dir vertraue. Und das hat mich so tief bewegt, dass ich gesagt habe, ja, da ist jemand, da passieren halt Dinge in meinem Leben, wo ich sage, wenn es doch einen himmlischen Papa gibt, warum passt der nicht auf, warum ist der nicht da, warum hat das nicht verhindert, warum ist das passiert, warum, warum, warum. Und sie sagt, ich frage nicht nach dem Warum. Und geht sogar einen Schritt weiter, sagt, es ist mir eigentlich egal, warum das passiert ist, weil ich weiß, was auch immer in meinem Leben passiert, er wird Bedeutung schenken von dem, was passiert ist in meinem Leben. Ich vertraue. Das ist einfach dieses Vertrauen. Habe ich noch nicht. Bin ich auf dem Weg dahin. Aber hat was von etwas Erlösendem. Was wir sind als Menschen, wir sind Ebenbild Gottes. Er hat uns geschaffen. Also wir sind Personal, wir sind Personen. Du hast ein Denken, Wollen, Planen, Schaffen, Fühlen. Wir lieben, wir sind treu, wir sind zum Teil gerecht, zum Teil sind wir sogar heilig. Und das, diese Ebenbildlichkeit Gottes, das ist was Spannendes. Weil ich glaube, ich habe das auch das letzte Mal bei meiner Predigt gesagt, ne, über den Angststreifen. Ich habe das auch mal beim Motorradgottesdienst, die konnten leider was damit anfangen, die Jungs und die Mädels. Ich glaube, dass der größte Respekt in uns liegt, ist, wow, weil Gott in mir lebt, weil Jesus in mir lebt und weil der Heilige Geist in mir lebt. Und es ist derselbe Heilige Geist, der in Jesus Christus gewirkt hat. Der lebt in mir. Und ich glaube, wir haben mehr Angst vor dem, was es bedeuten könnte in unserem Leben, als dass wir Angst haben wir haben mehr Angst vor der Verantwortung, was es bedeutet. Oder mehr Angst davon, was könnte denn das sein. Wir haben manchmal mehr Angst vor dem Gewinnen wie vor dem Verlieren. Das ist der Punkt. Manchmal hat der Mensch mehr Angst vor dem Gewinnen wie vor dem Verlieren. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und weil er damit uns Verantwortung gibt. Weil er zu dir und zu mir sagt, der Heilige Geist lebt in dir und durch dich fließt der Heilige Geist und fließt seine Liebe zu den Menschen in diese Welt. Der Heilige Geist transformiert sich durch dich in diese Welt. Das Reich Gottes wird gebaut mit dir und mit mir. Das bedeutet Ebenbildlichkeit. Und das mutet uns Gott zu. Und das macht uns manchmal Angst. So sehr, dass wir manchmal sagen, bleib mal ein bisschen eher unter der Linie, ein bisschen, halt mal mehr die Deckung, passiert nicht so viel. Was wir haben als Mensch, wir haben einen menschlichen Geist und das unterscheidet uns letztendlich, würde ich sagen, von den Tieren. Also ich glaube, Charakter, wenn wir von Charakter sprechen, so Wille, Emotionen und all diese Dinge, das haben Tiere auch. Also wir haben zwei Katzen, die sind unterschiedlich. Also wir haben die Mutter und wir haben den Sohn. Und der Sohn ist riesig, die Mutter ist eher so sportlich. Und der Sohn hat immer, jeden Morgen sitzt er da und die Mutter ist immer draußen. So. Und wenn die Mama reinkommt, jeden Morgen, der glaubt jeden Morgen, jetzt kommt die Mama und gibt mir ein Küsschen. Jeden Morgen glaubt er das. Ne? Und jeden 10. Morgen passiert es auch. Sie kommt rein, findet ihren Sohn vor und dann gibt es so Nasi-Nasi und dann gibt es Fresschen. So. Aber die anderen 9 Mal kriegt er jedes Mal eine Links-Rechts-Kombination. Jedes Mal. Aus nichts. Bam, bam, bam. Und ich sage immer zu ihm, wenn du einmal mit dieser Riesenpfote einmal wutsch und dann wäre das. Aber er glaubt das jemand. Also Tiere haben so einen Charakter, finde ich schon. Aber was sie nicht haben, das haben wir haben einen menschlichen Geist und unser menschlicher Geist, mit dem können wir mit Gott kommunizieren. Das ist der Punkt. Ich muss Tiere nicht bekehren. Also ich muss meinen Kater nicht bekehren, muss dem kein Traktat vorlegen, muss sagen, hier, Karl, muss ich bekehren. Aber wir haben diesen menschlichen Geist und damit können wir mit Gott kommunizieren. Und es ist ja so, dass Gott permanent mit uns kommuniziert, permanent, weil er das ja will, weil das ja seine größte Sehnsucht ist und er irgendwie immer da ist. Ja. Und das ist schon das Ding, wo Gott uns aber diesen freien Wille schenkt und sagt, ich liebe dich und damit schränke ich mich ein in meiner Macht. Das tut er. Dieses Wort Allmacht, so wie wir es gebrauchen im Deutschen, findet man im Hebräischen nicht, weil Allmacht widerspricht Liebe. Ich kann nicht lieben und allmächtig sein, weil wenn ich allmächtig bin, dann würde ich ja manipulieren. Man kann Gott sagen, Gott weiß, was kommt und wie es kommt, aber Gott manipuliert weder dich noch mich, sondern es ist absolut deine freie Entscheidung, auf diese Liebe von Gott zu antworten. Dafür hast du seinen menschlichen Geist, der mit ihm kommuniziert. Und da kommen wir zum Nächsten. Was sind wir denn? Wir sind soziale Wesen. Das sind wir alle. Wenn ihr mich jetzt fragt, was sind denn die schwersten Einsätze? Sicherlich kann ich euch so sagen, Einsätze prinzipiell wo Kinder verletzt oder getötet werden, das ist mit Abstand das Schwierigste und das Schlimmste, was es gibt. Aber es gibt noch einen Einsatz, der ist für mich noch schlimmer. Also nicht, nein, kann man, der ist für mich auch sehr herausfordernd oder schlimm ist, wenn ich zu einem älteren Ehepaar gehe. Ne, also ich sehe das manchmal auf dem Melder, dann siehst du die Namen und dann siehst du das Alter und dann hast du ungefähr schon nach 400-500 Einsätze weißt du ungefähr, was auf dich zukommt. Und ich finde es mindestens genauso tragisch, wenn ich zu einem 90-Jährigen komme und seine Frau, mit der er 60, 70 Jahre verheiratet war, liegt tot im Bett. So, und ich frage diesen 90-Jährigen, ne, wen rufen wir jetzt an? An wen können wir uns jetzt wenden? Wer ist denn da? Und dann sagt er, ja, der Sohn lebt in was weiß ich wo und die Tochter da, ich habe niemand. Nachbarn, wir kennen uns nicht. Das finde ich schwierig, weil das so weit weg ist von uns als Menschen. Wir alle hier, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen das. Wenn du heute da sitzt, sagst du, ich brauche keinen Mensch. So dieser Almöhi-Effekt. Ne? Ich gehe da hoch auf die Alm und ich habe ja meine Ziege und ich habe ja die Berge und ich habe den Sonnenaufgang. Ja? Das läuft nicht. Das führt in die Verbitterung. Leute, das ist so. Ich könnte manchmal auch abhauen. Wisst ihr, ich könnte manchmal auch, ich schaffe beim Jugendamt. Da machst du ja immer, du machst es immer falsch. Es ist immer falsch. Die machen zu viel, die machen gar nichts. Ja? Ich sage dann immer, wenn ihr mich los seid, dann haben wir es geschafft, dann ist es perfekt. Da will ich manchmal auch auf diese Alm. Da sage ich zu meiner Frau, hier, wir machen einen Kiosk auf im Allgäu. Und da sagt sie, ja, ich mach die Kuchen. Sag ich, ja klar, du machst die Kuchen und ich schwätze. Ne? Kann ja. So, nee, vergiss, wenn du heute hier sitzt und sagst, oh, eigentlich die Menschen und so weiter. Nein, du brauchst diese Menschen. Die spiegeln dich wieder. Die spiegeln dich wieder. Und du spiegelst sie wieder. Und so funktioniert das und so funktionieren wir. Und wenn wir kein Gegenüber haben, dann werden wir in unserer Seele krank. Da bin ich zutiefst überzeugt. Bis dahin dieses unsägliche Experiment mit den 10 Säuglingen. Da ging es darum, welche Grundsprache oder Ursprache hat der Mensch. Und man hat eben nicht kommuniziert. Also verbal kommuniziert mit den Säuglingen, mit den Zehen und die sind wirklich gestorben. Ich habe das x-mal versucht, ob das so ist, aber es ist tatsächlich so gewesen. Trotz Nahrung und allen Zuführungen sind diese 10 Säuglinge gestorben. Aus Mangel an Kommunikation. So, also wir sind Menschen, die kommunizieren. Und ich habe ein hervorragendes Buch gelesen von dem Viktor Frankl. Der Viktor Frankl ist ein Psychologe und er war in Dachau. Ja. Und er hat ein hervorragendes Psychologie des Leides. Also ein unglaublich tiefes und intensives Buch. Und von dem werdet ihr ein paar Sachen hören. Und er hat geschrieben, der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben. Wer Menschen motivieren will und Leistung fordert, muss Sinnmöglichkeiten bieten. Der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben. Wer Menschen motivieren will und Leistung fordert, muss Sinnmöglichkeiten bieten. Und das ist jetzt das Gute an meinem Job. Es ist sinnhaft, was wir tun. Es ist manchmal unglaublich schwer und die Ressourcen werden immer kleiner, aber dass ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermitteln kann, hey, es ist so sinnhaft, was wir tun. Auch wenn es schmerzt, auch wenn es weh tut, auch wenn wir eingreifen müssen, auch wenn ich in Wohnungen bin, die furchtbar aussehen und Kinder im schlimmsten Fall von der Mutter trennen muss, dann sehe ich selbst da drin das Sinnhafte, weil ich sage, okay, das geht so nicht. Aber es ist nie so, dass ich sage, boah, was ist das für eine Mutter? Sondern ich denke immer an sie und denke, was ist in deinem Leben passiert? Was hat man dir angetan oder was war denn, dass du jetzt da bist, wo du bist? Eher das. Und was können wir tun, damit du wieder dahin kommst, Mutter zu sein, weil das ist ja ihr tiefster Wunsch. Und das ist halt auch die Frage, die Sinnhaftigkeit. Wir Menschen sind abhängige Wesen, das hat was mit dem Gegenüber zu tun, wir sind produktiv. Wir bauen und wir bewahren. Und was wir sind, ist, wir sind regierend. Und da hat der Viktor was Entscheidendes zu sagen. Der sagt, der Mensch ist das Wesen, das immer entscheidet. Also du entscheidest immer. Und was entscheidet es? Was es im nächsten Augenblick sein wird. Du entscheidest in deinem Leben, was du sein wirst, was du bist. Du entscheidest es. mal im Kleinen angefangen. Straßenverkehr, kriegst die Vorfahrt genommen. Da kommt dieser kurze Moment, wo du sagst, ich scheiße zusammen. Oder ich lächle und sag so. Und da gibt es den Moment, wo der sich noch nicht mal bedankt oder whatever. Aber du entscheidest es. Du entscheidest es, wie du aus dieser Situation rausgehst. Ich weiß noch, es gab eine Situation, da erinnere ich mich heute noch dran, vor Jahren, da waren wir am Luganosee. Und da gab es noch diesen einen Parkplatz, also an den ganzen See, ne, Como, Dinge, ist egal, die haben, in der Regel haben die 5 Parkplätze. So. Und dieser eine Parkplatz war frei und ich treffe auf einen Schweizer und hatte Rückwärtsgang drin, er war schneller. Und dann ist im Rückspiegel dann kommuniziert. Ja, und so. Und er macht halt zu mir. Ne, also Familie, Vater, ne? Hübsche Frau nebendran, kleine Kinder. So, und ich bin Hauptschüler. Ich sage, Judith, ich steige aus. Ich mache nicht viel, aber ich werde ihn einschüchtern. Ne? Also das kann ich. Ne? Also ich war 10 Jahre Jugendpastor, ich war mit Teenager auf Sardinien und auf Korsika 10 Jahre lang. Da brauchst du das, dieses hier. Ne? So, da musste, ja. Ich habe gesagt, ich will ihn nur einschüchtern. Meine Frau hat gesagt, du legst den ersten Gang ein und du fährst. Ich bin gefahren und dieses Ding, der Glühwein gewinnt, das hat sich bei mir nicht eingestellt. Aber was ich euch sagen will, ist, tatsächlich, du regierst. Also du regierst in deinem Leben. Der Viktor Frankl sagt, ich hatte Sträflinge, das waren Teufel. Und ich hatte Wärter, das waren Engel. Weil sie das so gestaltet haben, wie sie es gestaltet haben. Und weil sie die Menschen waren, die sie waren. Ich hatte Wärter, da stand das SS und der Totenkopf da oben drauf und die waren Menschen. Die haben Fluchtbefehle zurückgehalten. Die haben geguckt, dass wir Essen geben. Die haben Essen abgezweigt. Und ich hatte Sträflinge neben mir, die haben uns verraten. Die haben dafür gesorgt, dass andere gestorben sind. Du regierst. Du kannst nicht bestimmen, was dein Nachbar über dich denkt und so weiter. Das hast du nicht im Griff. Aber du regierst, wie du kommunizierst, wie du lebst, ob du liebst oder ob du nicht liebst. Das regierst du. Und das macht dich aus als Mensch. Und was wir in uns tragen, ist die Liebe. Das ist auch sensationell. Und im Griechischen gibt es ja verschiedene Formen. Das fängt ja an von der Storge. Die Storge ist so mehr die Zuneigung, über die Phileo, das ist so die Freundschaft. Über den Eros, das ist die sexuelle Liebe, und über die Agabe, das ist die göttliche Liebe. Und diese Agabe, diese göttliche Liebe, die beginnt so bei Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So weit geht Gottes Liebe, dass er alles, was er hat, gibt. Für den einen, der für dich und für mich Gerechtigkeit herstellt, Erlösung. Und diese göttliche Liebe, die unsere Liebe, die unsere menschliche Liebe braucht, prinzipiell brauchen wir eine Antwort. Wenn wir keine Antwort bekommen, nichts Gegenseitiges empfangen, dann werden wir in der Regel, wird sie verflachen oder wird sie dahingehen. Und diese göttliche Liebe, diese Ergabe, braucht noch nicht mal diese Antwort und geht sogar so weit, dass er sagt in der Bergpredigt, wir sollen die segnen, die uns fluchen und verfolgen. So, das überfordert uns. Deswegen, ich glaube immer, die Bergpredigt, die hat er nicht einfach mal rausgeschossen hier. So, oh, hört mal alle zu hier, ein neues Lebenskonzept. Das, ich glaube, das hat er seine Jünger gesagt. Und wenn er dann draufdrückt und sagt, ich aber sage euch, ich aber sage euch, ich aber sage euch, dann glaubt nicht, dass Jesus die unter Druck setzen wollte. Sag ja, kommt hier jetzt mal, Vollgas und so weiter. Ne? Sondern, dass er sagen wollte, letztendlich, ja genau, ihr könnt das nicht. Das ist korrekt, wenn ihr an diesen Punkt gekommen seid in eurem Leben. Ich kapituliere, ich kann es nicht. Dann bist du genau an dem Punkt, wo Gott sagt, so, da fangen wir jetzt an. Aber wenn wir uns dieser Liebe öffnen, dann sind wir auch in der Lage, die auszuführen. Ich habe eine PowerPoint. Wer bin ich? genau. Soweit zum Herr. Ja, ich gehe mal weiter. Sensationell. Ja, aber hier. Also ein wunderbarer Text. Nachher draußen stehen, Kaffee trinken, darüber diskutieren. Es gibt keine unglückliche Liebe. Kann keine geben. Unglückliche Liebe ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn entweder ich liebe wirklich, dann muss ich mich bereichert fühlen, unabhängig davon, ob ich Gegenliebe finde oder nicht. Oder aber ich liebe nicht eigentlich. Ich meine eigentlich nicht die Person eines anderen Menschen, sondern sehe an ihr vorbei nur etwas Körperliches an ihm oder etwa einen seelischen Charakterzug, den er hat. Dann allerdings mag ich unglücklich sein. Dann bin ich aber eben kein Liebender. Liebe lässt uns der geistigen Person des erotischen Partners in ihrer Wesenswirklichkeit anwesend oder ansichtig werden. Genau. Letztendlich ist es so, dass wir uns immer und immer wieder neu entscheiden zu lieben. Und wenn wir es nicht können, dass man zu Gott kommt und sagt, gib mir die Kraft dazu. So, wenn er mich fragt, dann ist das damit möglich, tatsächlich einen Partner zu haben und mit dem zu leben, bis das der Tod uns scheidet. Finde ich. Ist möglich. Auch wenn man heute oder in unserer heutigen Gesellschaft sagt, ach Kohlmann, wovon schwätzt denn du? Glaube ich nicht. Wenn man es so runterbricht. Wenn man natürlich sagt, ich bin immer angewiesen auf meine Emotionen und ich bin immer angewiesen, dass der andere das tut, was ich auch will und so weiter und so weiter, dann würde ich sagen, Haltbarkeit maximal 8 bis 10 Jahre, dann ist das Ding vom Tisch. Dann ist man auseinander, ja. Und ich weiß, wovon ich rede, weil wir hatten ja auch Punkte in unserer Ehe, da war Ende, da war wirklich Schicht im Schacht. Da haben wir Vergebung gebraucht, also wirklich Erlösung und Vergebung von Schuld. Wer von uns, der hier sitzt, ist verheiratet, war noch nie verliebt. So, und dann bin ich es. Und dann muss ich halt das Hirn ein, dann muss ich halt sagen, nee, das geht nicht. Ich habe einen Bund geschlossen, habe mich entschieden für diese Frau. Und wenn der andere bereit ist, das ist halt die Voraussetzung, und dann lass uns das vor Jesus Christus bringen und lass uns eine Lösung finden. Und das ist nicht naiv. Ich habe es durchlebt und ich habe es durchkämpft. Also vieles gibt es in meinem Leben, nicht Naivität. Ja. Ich komme mal zu dem, was wir vielleicht verloren haben als Mensch. Es gibt einen weiteren hervorragenden deutschen Film über die Sophie Scholl. Und diese Sophie Scholl, die war tatsächlich 21 Jahre jung. 21 Jahre. Wer hier ist 21, so um den Dreh rum? 21 Jahre, genau. Und die stand vor dem Roland Freisler. Und wenn ihr mich fragt, wenn es eine Inkarnation des Teufels gibt, dann mal eher das. Oberster Gerichtshof bei den Nazis. Und dieser Film zeigt diese Szene, wo diese Sophie Scholl mit ihrem Bruder in einer völligen, ja, die Sophie Scholl, die verkörpert so diesen normalen Mensch, diesen demütigen Mensch. So, und steht eben vor deiner Größe, vor dem Gerichtssaal, wo hinter ihr alle, also Generäle und Offiziere sitzen. Das war ja ein Schauprozess, war ja manipuliert. Und sie spricht von etwas, was dem deutschen Volk verloren gegangen ist. Und sie dreht diese Worte rum, also sie benutzt dieses Wort Herrenvolk ganz bewusst in der Form, dass sie sagt, ihr Nazis bezeichnet euch als Herrenvolk. So, dann wollen wir doch mal sagen, was ist denn, wenn ihr ein Herrenvolk seid, was tut denn ein Herrenvolk? Und dann sagt sie, ein Herrenvolk will in Wirklichkeit Frieden und dass die Menschenwürde wieder Achtung findet. Es will Gott, es will Gewissen, es will Mitgefühl. So eine junge 21-Jährige, die im 1000-jährigen Reich vor diesem Mann steht und sagt, was ist es denn? was haben wir denn verloren? Und dann sagt sie, wir haben Gott verloren und die Achtung und unser Gewissen und unser Mitgefühl. Und später gibt es eine Szene, die ist auch nachgewiesen, als die Sophie sich von ihrer Mutter verabschiedet. Ihr Vater war politisch stark involviert und auch stark unterwegs, war auch intellektuell eine Größe. Ihre Mutter war ganz schlicht und einfach. Und die hat wahrscheinlich gar nicht groß verstanden, was geht denn da mit meiner Tochter um. Und dann kommt diese Szene, wo die zwei sich nochmal begegnen. Und das ist wohl fast zitiert, diese Kommunikation. Und dann sagt sie zu der Sophie, mein Liebchen, jetzt wirst du nie wieder durch unsere Tür hereinkommen. Wo ich denke, ist doch irre, was da abgegangen ist vor 70 Jahren, was wir der Menschheit da angetan haben. Jetzt wirst du nie mehr durch diese Tür hereinkommen. Und dann sagt sie zu der Sophie schlicht, Geld, Sophie, Jesus. Und sie sagt zu ihrer Mutter, Geld, Mutter, und du auch. Über dieses und du auch wird viel philosophiert, diskutiert. Was hat sie gemeint? Du auch, Jesus, aber oder du auch, du stehst auch darunter. So, wisst ihr, zu diesem Zeitpunkt haben die Nazi-Größe darüber gelacht. Und dann, wer hätte das gedacht, dass Gott hier wirkt, in denen zwei Menschen. Und dass Gott Veränderung schafft durch diese zwei Menschen. Und dass Gott sich eine 21-Jährige nimmt, die so einem Herrenvolk sagt, was sie eigentlich verloren haben und auf was sie zusteuern und auf was sie rumdrehen. Und das ist doch das Entscheidende, wenn du jetzt da sitzt und sagst, von all dem, was der Herr Kohlmann jetzt gesprochen hat, da fehlt mir was oder ich habe da was verloren in meinem Leben. Und darauf geht Hesekiel ein, Hesekiel 34. Dort heißt es, das Verwirrte werde ich suchen und das Versprengte zurückholen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und das Kräftige behüten. Mehr Sozialarbeit geht nicht. Jetzt ist es weg. Auf jeden Fall, das ist genau das, worum es bei uns geht. Oder das ist das, was im Sozialen Gesetzbuch 1 steht. Warum erziehen wir? Wir sollen Kinder zu selbstständigen, selbstdenkenden Menschen, Wesen machen, die Teilhabe an dieser Gesellschaft haben und die das Leben führen, das sie wollen. Und das ist das, was in Hesekiel hier steht. Und dann heißt es darüber hinaus, und ich will einen einzigen Hirten über sie bestellen, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der wird ihr Hirte sein. So, und ich will das hier für mich und für euch, wie ich sehe, klarstellen. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das löst bei mir 1000 Fragen aus. Aber es ist nicht mein Business, wie er das umsetzt. Das ist seine Verantwortung. Wie er jedem einzelnen Mensch hier auf dieser Welt begegnet, dass ein Mensch an den Punkt kommt und sagt, okay, ich greife zu oder ich greife nicht zu. Das ist seins. Aber ich sage das nur mal in aller Deutlichkeit. Für mich geht da nichts dran vorbei. Einen einzigen Hirten werde ich ihnen senden und der soll sie weiden. Und Paulus sagt eben so schön, was habe ich verloren als Mensch? Und dann sagt er in Römer 7, ich tue, was ich nicht will. Ich tue, was ich nicht will. Ich bin nicht frei. Das sagt Paulus. Das haben wir verloren. Und das Paradoxe ist, wenn wir uns an Jesus Christus binden, werden wir frei. Das ist schwierig, ist aber so. Wenn du dich an Jesus Christus bindest, zu ihm sagst, Jesus Christus, hier ist mein ganzes Leben, hier ist meine Geschichte, hier ist mein Gewordensein, nimm du mein Leben, mach du es neu, gebrauche mich, stell du mich an den Platz, wo du mich haben willst, nimm von mir. Wisst ihr, dass wir schuldig werden, das ist unvermeidlich. Es ist unvermeidlich, dass du und ich als Mensch schuldig werde. Das kann doch nicht sein, dass das Thema Tod und das Thema Schuld so wenig kommuniziert wird. Tod ist 100%, wir werden 100% sterben, aber keiner will drüber reden. Ist ja irre, das ist doch etwas, was 100% kommt. Und genauso mit Schuld, wir alle machen uns schuldig. Und Menschen sind an uns schuldig geworden, das ist unvermeidlich im Leben. Und wenn ich mich an Jesus Christus binde, macht er mich frei. Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen. Und jetzt wird es interessant. Zu suchen, was sein war. Zum Heil zu führen, was zugrunde geht. So kann man diesen Satz wortwörtlich übersetzen von Jesus. Lukas 19, Vers 10. Ich habe sogar als Folie. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen, was sein war, zum Heil zu führen, was zugrunde geht. Und Viktor Frankl sagt dazu, Menschsein heißt ja niemals nun einmal so und nicht anders sein müssen. Menschsein heißt immer, immer auch anders werden können. So, und mit diesem letzten Gedanke entlasse ich euch aus dieser Predigt. Du musst diesen Raum nicht so verlassen, wie du ihn begegnet bist oder hineingekommen bist. Jederzeit ist es möglich, dass du deinem himmlischen Papa begegnest, dass du Jesus begegnest, dass du dem Heiligen Geist begegnest und dass du sagst, Jesus Christus, wir zwei, wir fangen jetzt komplett neu an. Hier bin ich. Führ mich raus, führ mich in die Freiheit, führ mich in die Sinnhaftigkeit. Und ich finde das so sensationell. Gerade im Alten Testament, gerade in Jesaja, heißt es eben, dass er unsere verwundeten Herzen, dass er die heilt. Und da, wo wir in Kette liegen, dass er die Kette sprengt und dass er die Gefangenen, dass er die in die Freiheit führt. Und bei manchen geschieht das wirklich, bei manchen geschieht das schlagartig. Ich kann es euch nicht anders sagen. Bei manchen geschieht das mit einer momentanen Befreiung. Und bei anderen Menschen ist das halt wirklich ein Weg. Das ist so. Aber wenn du das betest, ist etwas vollkommen Neues in dir. Eine neue Kreatur. Amen.